Guten Morgen, ihr hört Insert 9, Folge 645 und bei mir ist heute Morgen auf einem Frühstückscafé der Malte. Guten Morgen.
Moin Daniel.
Malte, du bist Trainee bei der GameStar.
So sieht's aus, in der GameStar-Redaktion.
In der GameStar-Redaktion, also dem altehrwürdigen Dickschiff des deutschen Spielejournalismus.
Oh ja.
Wie wird man denn Trainee bei der GameStar?
Bei mir ist das ziemlich glücklich verlaufen. Ich war erst Praktikant, also ich habe mein Abitur gemacht und wollte mich dann halt irgendwie mal so anfangen zu bewerben an Unis und so weiter. Hatte da nicht so riesen Lust zu und habe dann auf der GameStar-Seite gesehen, wir suchen einen Praktikanten. Und aus Jux und Dollerei habe ich mich beworben, wurde nach München eingeladen, wurde dann Praktikant. Genau, dann habe ich da irgendwie einen ganz guten Job gemacht. Dann wurde erst mein Praktikum verlängert, weil ich das gerne wollte. Ich wollte unbedingt weiter da bleiben, weil es mir echt Spaß gemacht hat. Und irgendwann kam dann halt Michael Trier, also der Chefredakteur, und sagte, sie hat eine Trainee-Stelle frei und ich könnte mich mal darauf bewerben. Das habe ich gemacht und es hat funktioniert.
Also du bist im Prinzip dann nochmal den internen, musst dich ganz normal nochmal intern bewerben auf eine Stelle.
Ja.
Und ja.
Es gab dann auch noch andere Mitbewerber und so weiter, aber scheint, als ob ich das ganz gut gemacht hätte.
Klar, und wenn man schon mal erstmal da ist, dann hat man natürlich auch den Vorteil, man kennt schon alles, man weiß, man muss nicht mehr eingearbeitet werden, man weiß, wo alles ist, wie alles funktioniert. Und das ist natürlich ein Vorteil, den interner Bewerber natürlich immer hat gegenüber einem externen, den man so leicht dann nicht irgendwie wegdiskutieren kann. Also einen kleinen Frühstart hat man dann immer.
Da stehe ich ja auch in ganz guter Tradition tatsächlich. Also es ist ja bei vielen auch Redakteuren und anderen Leuten, die da bei RDG arbeiten, dass sie tatsächlich entweder als Praktikant oder Trainee angefangen haben und sich dann so ein bisschen nach hochgearbeitet haben. Also das ist schon ein ganz gewöhnlicher Weg zumindest dort.
Ja, war bei mir genauso. Also ich war ja auch erst Praktikant und bin dann Trainee geworden und danach dann nach dem Traineeship dann nochmal freier, aber das war dann bei mir wegen meiner persönlichen Berufs- und Lebensplanung, sage ich jetzt mal, dass ich ja noch mein Studium zu Ende machen musste und ich war ja zu dem Zeitpunkt, hatte dann schon studiert und alles und musste das noch zu Ende machen, aber da hast du ja jetzt auf jeden Fall Glück gehabt. Jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, das würde ich auch gern mal, ich werde jetzt im nächsten Jahr mit meinem Studium fertig oder mit meinem Abitur oder ähnlichem Schulabschluss, was würdest du dem empfehlen? Was muss man können? Was hat dir geholfen bei deiner Bewerbung, um tatsächlich dann über Spiele schreiben zu können?
Also, was wichtig ist, sehr wichtig ist, ist, dass man tatsächlich erstmal Spaß hat zu schreiben. Das klingt so abgedroschen, aber wenn man erstmal jeden Tag dann, wenn man das dann geschafft hat und jeden Tag da sitzt und über Spiele schreibt, das ist toll, aber man muss sich klar sein, das ist nicht nur, hey, ich sitze in der Redaktion, spiele den ganzen Tag. Ich finde, das ist erstmal das Wichtigste, dass man sich darüber klar ist, dass das nicht so ein, wir zocken den ganzen Tag und dann schreiben wir mal so ein bisschen den Text. Für die Bewerbung, wenn man einigermaßen ordentlich schreiben kann, einfach auch mal initiativ bewerben. Also nicht unbedingt darauf warten, dass die Stellenanzeige rauskommt, sondern wenn jetzt hat es ja der Daniel eine ganze Zeit lang gemacht. Im Moment ist, glaube ich, Petra für die Praktikanten zuständig. Wenn die eine gute Bewerbung bekommen, auch einfach mal so, dann legen die zurück und behalten sich das. Und das ist mein Tipp. Also einfach auch mal initiativ bewerben. Einen guten Text muss man dann natürlich irgendwie abliefern. Aber wenn man sich in die Richtung interessiert, sollte das ja das kleinste Problem sein.
Und hast du schon vorher irgendwie, dass du jetzt sagst, ja, ich hatte schon irgendwie einen Blog mit 1000 Texten oder bist du
nee,
da im Prinzip
nicht
völlig, ich sag jetzt mal aus heiterem Himmel, hast die einfach da ganz normal, wie man es klassisch kennt, die Firma kennt einen gar nicht, weiß gar nicht, wer man ist, man schickt eine Bewerbung hin und es klappt im Endeffekt.
Genauso war es bei mir, also ich habe irgendwie so ein paar Filmrezensionen geschrieben, weil ich halt zu der Zeit, wo ich mich beworben habe, habe ich im Kino gearbeitet, konnte deswegen umsonst in Filme rein und habe mir dann gedacht, ach, dann schreibe ich mal so ein bisschen. Das war natürlich alles sehr amateurhaft und auch nicht irgendwie von höchster Qualität. Von daher hat mir das wohl nicht so viel gebracht.
Man weiß es nicht.
Vielleicht, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Da waren auch irgendwie zu dem Zeitpunkt erst so 6, 7 Rezensionen online, von daher. Aber was mir, glaube ich, echt weitergeholfen hat, war dann im Bewerbungsgespräch, dass ich gezeigt habe, Also man muss halt auch diese, na, ich sag mal, Metathemen, was im Moment so abgeht, im Blick haben. Im Bewerbungsgespräch mit dem Daniel Maciejewski ging es dann um Free-to-Play, um DLCs, was da gerade so ein bisschen immer mehr aufkam und immer wichtiger wurde, wie meine Meinung dazu ist. Also dass man nicht nur sagt, boah, ich bin der übelste Skiller und mach 1000 Headshots, sondern dass man halt auch das, was in der Spielewelt passiert, irgendwie im Blick hat. Das ist ziemlich wichtig.
Das stimmt, das ist ja auch eigentlich das, was ein Journalist eigentlich klassisch macht. Also
Genau.
das ist auch immer irgendwie so ein, mich ärgert das immer so ein bisschen, so ein Missverständnis, dass jemand, der über Spiele schreibt, auch ein sehr guter Spieler sein muss. Und das dann gerade immer so, weiß ich nicht, bei Multiplayer-Shootern, wenn dann unter einem Testvideo kommen dann immer die Kommentare wie, lol, da sieht man ja, dass man das, der überhaupt gar nicht gut spielen kann. Oder dann gucken die Leute, die sehen natürlich dann auch im Testvideo mal den Accountnamen und dann gucken sie die Statistiken nach, weil inzwischen kann man ja alles nachgucken.
Ja.
Und dann, also wenn ich dann immer so Kommentare lese mit Trollolol, die ist ja, hat ja nur 70% Skill-Level mit der AK und so, dann denke ich mir immer, ja, aber das sagt doch, vielleicht ist sie oder eher nicht der beste Spieler. Aber trotzdem kann man doch was über ein Spiel aussagen. Und
Ja.
das kann ja auch nicht der Anspruch sein, dass ein Spiel nur dann beurteilbar und Spaß machen kann, wenn man wirklich der absolute Crack ist, sondern im
Vor allem
Gegenteil.
das ist, glaube ich, das Wichtige. Das Spiel muss ja auch Spaß machen, wenn man nicht irgendwie der Über-Headshot-Pro ist oder wenn man nicht irgendwie, keine Ahnung, mit seinem Skyrim-Charakter in 2 Wochen auf Level 150 ist und alles entdeckt hat oder sowas. Also ein Spiel muss ja auch einem Normalo, sage ich mal, gefallen.
Ja.
Also wichtig ist einfach, dass man erfassen kann, wieso das Spiel Spaß macht. Also man muss ja nicht irgendwie, das Spiel macht ja nicht nur deswegen Spaß, weil man immer auf dem ersten Platz der Rangliste steht. Oder sollte es zumindest nicht.
Genau, das dann macht es wahrscheinlich noch mehr Spaß, das gebe ich
Ja,
ja auch zu,
klar.
aber ja. So, aber der krasse Headshot-Skiller bist du offenbar bei unserem heutigen Thema. Wir wollen nämlich nicht über ein Spiel reden. Und das ist Planetside 2.
Ja.
Da muss man dazu sagen, als wir versucht haben, diesen Termin jetzt abzumachen, wann wir spielen, wann wir aufnehmen wollen, da hast du gesagt, oh, können wir das nicht auch eine Stunde früher machen, damit ich danach noch Planetside 2 mit meinem Plan spielen kann? Und dann habe ich mir gedacht, ach, du bist du der perfekte Gast, der nämlich dann wirklich sich nach der Folge sofort wieder an das Spiel hängt. Erklär mal ganz kurz, um was es geht in Planetside 2.
Planetside 2 ist grundsätzlich erstmal ein Multiplayer-Shooter. So wie man das kennt, beziehungsweise nein, nicht so wie man das kennt. Es gibt zum Beispiel schon mal auf der Karte 3 Fraktionen, die gleichzeitig kämpfen. Das ist schon mal ein Unterschied. Das heißt, es gibt immer mindestens irgendwie 2, 3 Frontlinien oder 2, 3 größere Schlachten, die passieren zwischen halt den 3 Fraktionen. Das Spannende an Planetside 2 ist, dass es halt eine riesige, riesengroße Karte ist. Also ich würde mal jetzt über den Daumen gepeilt, weiß nicht, 5, 6, 7 große Battlefield-Karten aneinander genäht und man hätte einen der 3 Kontinente von Planetside 2 und dann gibt es keine Runden. Also die Schlacht geht einfach immer weiter, es geht hin und her, es wird halt um Territorien gekämpft, also um Gebietskontrolle. Wenn du halt ein Gebiet eingenommen hast, kann dir das wieder genommen werden, aber es gibt kein Rundenende oder sowas. Es geht einfach immer hin und her und man kämpft sich immer weiter, man lockt sich aus und lockt sich 2 Stunden wieder ein und das Schlachtfeld kann ganz anders aussehen. Und das ist das Spannende an Planetside 2.
Okay, also ich kann wirklich auf diesen Karten dann komplett ohne Ladezeiten drüber laufen, von A nach
Ja.
B über 3, 4, 5, 6 Battlefield-Karten.
So, also bitte keine Kommentare, oh mein Gott, es sind nur 4,5 Battlefield-Karten oder so. Also es sind schon sehr, sehr große Kontinente, wo man halt, also wenn man laufen würde, beziehungsweise wenn man fliegt, ist man irgendwie so 2, 3 Minütchen unterwegs, aber man fliegt halt auch sehr schnell, da kann man sich vorstellen, wie groß diese Karten sind.
Also fliegen heißt jetzt im Sinne von, es gibt Flugzeuge,
Ja,
Bomber und...
genau. Es gibt Fahrzeuge, also es gibt so einen Truppentransporter, es gibt irgendwie so ein kleines Quadbike, aber es gibt halt auch Kampfflieger, es gibt Bomber, riesige Transportflugzeuge und halt die obligatorischen Kampfpanzer. Also ich glaube, wie viele Fahrzeuge sind es? 7, 8, 9? Irgendwie so.
Okay, also eine Handvoll kann man sagen.
Genau.
Ja. Okay, ich erkläre dir jetzt mal meine Begegnungen mit Planet Side 2. Das war nämlich auf der Gamescom und ich entschuldige mich schon mal vorab, wenn ich mich jetzt gleich etwas provokant vielleicht ausdrücke, aber ich saß dann in so einer Präsentation drin. Da hat mir dann einer der Entwickler in so einem kleinen Kino, mit so einer ganzen Gruppe saßen wir da, hat uns dann erklärt, mit diesen drei Parteien und das alles. Und ich hab mir gedacht, boah, ist das langweilig. Das sind ja irgendwie drei völlig generische, austauschbare Parteien, die einfach so Science-Fiction-Soldaten sind, wo man überhaupt nicht genau weiß, was eigentlich wer ausmacht und alles völlig austauschbar. Dann habe ich das danach gespielt. Da bin ich dann irgendwie irgendwo gespawnt. Dann bin ich 5 Minuten rumgelaufen, wurde von einem eigenen Teamkameraden mit dem Auto überfahren und da musste ich wieder ein paar Minuten warten, bis ich spawnen konnte. Dann bin ich wieder irgendwo reingespawnt. Wusste überhaupt nicht, was da los ist. Da standen dann drei, vier Leute von mir rum. Dann hatte ich keine Ahnung, was da passiert. Und dann bin ich los zu dir, dachte mir, ah, da hinten ist irgendwie, da leuchtet ein rotes A oder was. Da ist bestimmt irgendwie so ein Checkpoint oder da ist halt eine Flagge, die man einnehmen muss. Dann renne ich doch da mal hin. Dann bin ich losgerannt, gerannt, gerannt, gerannt. Und dann wurde ich irgendwo von einem Sniper, den ich nie gesehen hatte, abgeschossen und so weiter und so fort. Also, und da habe ich mir gedacht, keine Ahnung, verstehe ich überhaupt, was soll an diesem Spiel toll sein? Genau. Jetzt bin ich aber natürlich jemand, der sich immer gerne nochmal eine zweite Meinung einholt und dafür bist du ja da. Jetzt, warum, was macht für dich den Reiz aus? Weil irgendwas muss dich ja reizen, wenn du tatsächlich ja sagst, ich spiele jetzt auch sogar nachdem ich den Test für GameStar geschrieben habe, sogar da noch einfach weiter.
Also erstmal kurz zu diesem, was du gerade erzählt hast. Genau so ging es mir auch, als ich das erste Mal Planet Side gespielt habe. Ohne Mist. Das ist das größte Problem, was Planet Side im Moment hat. Das ist so. Ja, das
Unzugänglich.
überwältigt dich so. Ja, das ist vollkommen unzugänglich. Das ist total schwierig, da reinzukommen. Und deswegen hast
Dann
du
bin ich ja
völlig
beruhigt, dass
recht.
es nicht nur mir so ging. Also.
Ich glaube, das geht ungefähr 90% der Spieler so, dass sie am Anfang erstmal, hör, was mache ich hier? Wo muss ich hin? Und wo ist überhaupt die Schlacht? Der Titel zu meiner Preview aus der Beta war auch, wo geht's denn hier zur Schlacht? Weil das war ungefähr das, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Was für mich den Reiz ausmacht, ist, wie mega abwechslungsreich dieses Spiel sein kann. Also man denkt sich halt, okay, gut, da sind halt irgendwie Fahrzeuge und dann kämpfen da Leute gegeneinander, ist halt ein Multiplayer-Shooter. Aber wie viel man machen kann, man hat 6 Infanterieklassen, halt, wie du schon gesagt hast, ein Sniper, beziehungsweise wir sollten eher sagen, ein Infiltrator, weil der kann auch so Zeug hacken und so weiter. Es gibt halt den normalen Kerl mit dem Raketenwerfer und so weiter. Schon da kann man verschiedene Rollen einnehmen. Dann kann man entweder sich mit dem Kampfjet irgendwie auf den Weg machen und versuchen, die Lufthoheit zu erringen, oder sich in so einen fetten Liberator, heißen diese Bomber, setzen und von oben die Panzerkolonnen behaken oder so. Oder man spielt den Galaxy-Piloten, also es ist so ein großes Transportflugzeug und schafft die Leute an die Front. Also da ist schon sehr viel Variation drin. Und wenn man dann noch, wie ich, sich einen Clan sucht, beziehungsweise in Planet Side heißt das Outfit, dann wird es erst richtig spannend, weil sich dann die Leute untereinander absprechen. Dann ist man in verschiedene Squads unterteilt, sagt, hey, ihr flankiert die jetzt mal links, wir flankieren die rechts und dann kommen nachher unsere Panzer und Flugzeuge und alle zusammen greifen an und es gibt irgendwie die Megaschlacht. Also es ist da so viel Variation drin, so viel, was passieren kann, was für Rollen man einnehmen kann, obwohl es einfach nur ein einfacher Multiplayer-Shooter ist. Das ist es, was mich immer wieder dahin treibt, dass ich einfach weiß, hey, wenn ich jetzt Bock habe, fliege ich halt mal eine Runde und es wird irgendwas Episches passieren, egal was ich mache. Also das ist, man muss sich das ja auch mal vorstellen, da sind teilweise, und das ist nicht ungewöhnlich, hunderte von Spielern auf einem relativ kleinen Fleck auf der Karte und bekämpfen sich. Was das für ein Effektgewitter ist, was das für eine Schlachtenatmosphäre aufbaut, das habe ich so noch nirgends erlebt. Also das ist
Okay.
total, total krass.
Und läuft das denn stabil, wenn da wirklich 100 Leute sich auf dem Server fetzen? Oder gibt es dann immer ab und zu, dass man merkt, ah, jetzt geht die Framerate gerade ein bisschen runter oder jetzt zuckeln ein paar Gegner vor mir weg, weil der Server es einfach nicht mehr packt?
Ja, das gibt's leider. Also erstens, die Performance ist noch ziemlich mies, beziehungsweise das Spiel ist noch echt mies optimiert. Leute mit vergleichbaren Systemen berichten von komplett unterschiedlichen Frameraten und solche Geschichten. Leute mit High-End-PCs haben schlechtere Frameraten als irgendwelche Leute mit so einem Mittelklasse-PC. das heißt ja, es ist leider noch ein bisschen schlecht optimiert. Und was auch ziemlich übel ist, wenn es in so richtig, richtig, richtig große Schlachten geht mit 200, 300 Leuten, ja, oder vielleicht sogar 400, das gibt es durchaus, dann fängt es irgendwann an, dass die Soldaten nicht mehr alle gerendert werden, beziehungsweise dass nur noch in einem sehr kleinen Umkreis um dich herum die Soldaten gerendert werden. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn irgendwie in 50 Meter Entfernung jemand auf dich schießt, du siehst den aber nicht.
Ach, so nah ist das dann tatsächlich schon. Also
ja,
ich,
ja.
Ich also dachte mir jetzt gerade bei so einer großen Karte, ja mein Gott, ob jetzt in den 2 Kilometern der Soldat noch gerendert wird, nein, ist doch mir egal. Aber okay, also wenn der wirklich in Schussentfernung ist, aber ich kann ihn nicht sehen, das ist dann natürlich, also das ist ja fast ein Todesurteil für einen Multiplayer-Shooter, weil...
Außer er kann dich auch nicht sehen. Also dann kannst du halt nur noch Leute sehen, die in 10 Meter Umkreis um dich stehen. Also das ist halt richtig, richtig dämlich. Mhm. Aber ich persönlich glaube, dass die Entwickler das noch auf die Reihe kriegen. Die sind nämlich echt ziemlich aktiv und bei denen habe ich echt das Gefühl, die interessieren sich für ihr Spiel. Also die machen irgendwie auch einmal die Woche so einen stundenlangen Stream halt mit Entwicklerleuten, treffen sich da mit irgendwelchen Clans und so weiter und sind immer sehr ausführlich in den Changelogs von Patches und so weiter. Also da hat man wirklich das Gefühl, die versuchen, das Beste aus dem Spiel rauszuholen und kümmern sich auch richtig darum. Deswegen glaube ich, das wird sich mit der Zeit legen, diese Probleme.
Okay. Ist das denn jetzt irgendwie noch Beta oder ist das wirklich jetzt... Okay, das weil...
Ist, 20. November ist es live gegangen.
Also komplett live, weil gerade bei... Also wir müssen ja erstmal dazu sagen, das ist ja ein Free-to-Play-Spiel und ein Free-to-Play-Client-Spiel. Also das heißt, man kann sich den Client kostenlos runterladen und installiert den dann einfach und loggt sich dann über diesen Client im Spiel ein und genau, dann zahlt man eventuell im In-Game Store, den es da sicherlich geben wird, dann für Sachen. Jetzt habe ich vorhin noch gesagt, diese drei Parteien, die sind ja völlig austauschbar. Und da hast du gar nichts dagegen gesagt. Deswegen kann ich jetzt daraus schließen, dass das so ist oder hast du es einfach nur vergessen?
Nee, wieso? Auf was bin ich denn dann da eingegangen? Irgendwas fand ich wohl spannender als die Fraktion.
Okay.
Die Fraktionen sind tatsächlich, und ich denke, darauf willst du hinaus, gar nicht so austauschbar. Das ist nämlich, also die sehen gut, die sehen schon austauschbar aus. Da ist diese eine Rasse, die ist irgendwie so mit Alien-Technologie unterwegs und hat komische Helme und so. Dann gibt es die typischen, die Terranische Republik, die halt irgendwie aussehen wie so, na, Erdensoldaten, keine Ahnung, mit irgendwelchen fetten Rüstungen. Dann gibt es das New Conglomerate, das sind so die Rebellen, die haben irgendwie dickere Rüstungen. So. Also die sehen nicht besonders spannend aus. Aber die unterscheiden sich. Also zum Beispiel ist die Terranische Republik, die Waffen machen nicht so viel Schaden, aber dafür schießen die schneller, sind auch ein bisschen ungenauer, so, ja. Bei dem New Conglomerate zum Beispiel ist es so, die schießen langsamer, machen dafür eine Menge mehr Schaden und bei diesen komischen Alien-Fritzen, der Vanu Sovereignty heißen die, da ist es ziemlich spannend, die schießen sehr, sehr genau, aber je weiter die Kugel fliegt oder das Plasmageschoss, die schießen mit so komischem Plasmazeug, desto weniger Schaden macht das. Also da kommt es auch drauf an, was für einen Spielstil man bevorzugt, was für eine Fraktion man wählt.
Okay.
Das ist eigentlich ganz spannend.
Aber man wählt einmal am Anfang eine, entscheidet man sich für eine Fraktion?
Ja, also man kann sich drei Charaktere erstellen und auch nur einen Charakter pro Fraktion. Genau, und den levelst du dann halt hoch, kaufst dir bessere Waffen und so weiter. Also mit dem, also die meisten Leute erstellen sich halt die Fraktion, für die Fraktion, die sie mögen, einen Charakter, bleiben bei dem und spielen mit dem einfach.
Ich wollte gerade sagen, das bietet sich ja auch an, weil das, was du jetzt auch mit diesen großen Karten so erzählst, das hört sich ja sehr nach so, was man aus Online-Rollenspielen kennt, so World versus World, also dass sich da dann verschiedene Parteien gegenseitig balgen und dann gibt es immer eine Frontlinie, die wieder hin und her wogt.
Genau.
Und da ist es ja dann so, dass die Leute sich wirklich mit ihrer Partei auch identifizieren. Also
dann das ist tatsächlich ziemlich witzig. Also diese richtigen Hardcore-Fans, die zum Beispiel auch schon Planet Side 1 gespielt haben, die wählen dann tatsächlich ihre Fraktion aus Überzeugung und nicht, weil sie den Spielstil so toll finden. Dann heißt es irgendwie von einem Kerl, der in der Terranischen Republik ist, ey, hier die blöden Vanu, geht nach Hause, und dann beleidigt der nicht irgendeinen Spieler, sondern halt seine Rassen oder seine Fraktionenwahl. Das ist schon ziemlich witzig.
Okay, Also ein klassischer Roleplay-Server, dass die Leute dann nicht mal aus dem Charakter rausfallen, sondern sich sogar die Ideologie und alles dieser Rasse übernehmen.
Das macht natürlich nicht jeder, aber es gibt es immer mal wieder, besonders im offiziellen Forum, dass es da solche Ideologiediskussionen gibt.
Ja, es gibt aber kein irgendwie so ein Ranking-System im Sinne von, dass es jetzt irgendwie einen Commander gibt, der dann schon spielerfahrener ist und der dann zum Beispiel für alle festlegt, wir greifen heute Punkt C an oder wir versuchen heute mal alle zusammen mit Panzern irgendwo hinzufahren.
Also,
oder gibt es tatsächlich Leute, die in der Hierarchie irgendwie höher stehen und dann für ihre Partei irgendwie Befehle geben können?
Im Spiel selbst so gibt es das nicht. Also klar, es gibt halt so ein Squad- und Platoon-System. Squad-Leader können Wegpunkte setzen, Platoon-Leader, also ein Platoon besteht aus bis zu 4 Squads. Platoon-Leader können dann halt Platoon-Wegpunkte setzen, die halt alle in diesem Platoon sehen. Aber so jemanden, der irgendwie in der ganzen Fraktion sagen kann, hey, dahin gehen wir jetzt, das gibt es nicht. Aber das gibt es halt natürlich, wenn man in einem organisierten Outfit, also in so einem Clan spielt. Wenn man dann hat man, oder zumindest in dem Outfit, in dem ich bin, ist es dann halt so, da ist dann halt jemand, der hat das Sagen. Wenn der was sagt, wird es so gemacht. Und,
aber das ist etwas, was ihr für euch festgelegt habt und
ja,
was
ja,
nicht
genau.
vom Spiel vorgegeben
nee,
wird.
Genau, also das gibt es nicht vom Spiel. Das ist dann halt einfach, wenn man so spielen möchte, hat man da auf jeden Fall die Möglichkeit zu. Es gibt genügend große Outfits, denen man sich anschließen kann, auch deutsche. Also wenn man Bock darauf hat, so ein bisschen koordinierter zu spielen, dann ist es auch mein Tipp, das unbedingt zu machen, weil erst dann wird Planetside richtig, richtig cool, wenn man mit Leuten spielt, die es genauso, na ich sag jetzt mal ernst, angehen, aber ich meine damit natürlich irgendwie ein bisschen taktischer.
Ja, ich weiß, was du meinst. Gibt es denn gerade so lustige Sachen, also weil du hast es vorhin gesagt, oh, die Schlachtfeldatmosphäre und was man da dann alles erleben kann, und ich denke jetzt so an Battlefield 3, dass da ja, also oder allgemein Battlefield-Serie, hat man ja immer das Gefühl, da ist sehr, sehr viel oftmals auch unfreiwilliger Humor drin, dass dann irgendwie total absurde Sachen passieren oder man kämpft irgendwo und zwei Infanteristen. Und dann auf einmal bricht irgendeiner mit dem Panzer durch die Wand und rollt alle weg und so lustiges Zeug, was passiert. Ist das auch Teil von irgendwie Planetside, dass man sagt, da passiert auch viel Slapstick, der gar nicht so gewollt ist vom Spiel, aber der einfach eben passiert in Multiplayer-Shootern?
Das finde ich, also da ist die Battlefield-Reihe einfach noch viel, ach ja, da ist sie einfach prädestiniert für. Bei Planetside 2, finde ich, ist es mehr so diese, also da entstehen dann aus diesen teils wirklich stundenlangen Gefechten an einer oder naheliegenden Einrichtung entstehen dann richtig coole Geschichten, und ich finde, das ist so, das sind die Planetside-Momente, so nenne ich die ganz gerne. Also zum Beispiel, man wird belagert, ja, und dann machen irgendwie ein paar Leute einen Ausfall mit ein paar Panzern und es funktioniert und der Gegner zerstreut sich. Es gibt einen Gegenangriff, aber auf einer Brücke steht man sich dann gegenüber. Irgendwie für eine halbe Stunde steht man dann auf dieser Brücke und es gibt die totalen Grabenkämpfe. Also so richtig irgendwie authentische, epische Schlachtmomente. Das ist das, was Planetside mehr bietet als jedes andere Spiel. Und das ist irgendwie total spannend und befriedigend, wenn man dann irgendwann die Basis eingenommen hat nach irgendwie so und so viel Stunden.
Und es gibt ja auch nie ein Schlachtende. Also das ist ja vielleicht aber auch das Problem, dass man da nie weiß, wann man aufhören soll, weil irgendwie beim normalen Spiel, da ist dann einfach die Runde beendet, dann werden die Punkte verteilt und dann kann man auch aufhören. Und
also
wenn das ewig immer weitergeht und immer hin und her wogt, dann ist ja schwierig, wahrscheinlich einen Punkt zum Aufhören zu finden.
Ja, auf jeden Fall. Was es halt gibt, ist halt, ich habe ja anfangs schon erwähnt, es gibt 3 Kontinente, und wenn es eine Fraktion schafft, einen ganzen Kontinent einzunehmen, dann ist das ein sogenannter Continent-Lock. Dann kriegt man einen kleinen Bonus Ressourcenkosten, die es übrigens auch gibt. Für Fahrzeuge muss man Ressourcen ausgeben, die man halt von diesen Einrichtungen, die man erobert, bekommt. Dann kriegt man halt irgendwie 10% Rabatt darauf, sich einen Panzer zu kaufen oder sowas. Also das ist sowas wie ein übergeordnetes Spielziel, einen ganzen Kontinent einzunehmen. Aber danach geht's halt, also dann fangen die anderen halt wieder an, von ihren Hauptquartieren aus sich zu expandieren, und im Grunde genommen auch ein Kontinent-Lock beendet nichts. Das ist dann einfach nur, hey, die haben es geschafft, gerade den ganzen Kontinent einzunehmen, dann nehmen wir den mal zurück.
Okay, und gibt es dann auch so brüchige Allianzen, dass jetzt dann die anderen zwei Parteien sagen, Mist, die haben jetzt den Kontinent, das da müssen wir uns jetzt kurz verbünden, um denen den wieder abzunehmen, damit die zumindest nicht an die Ressourcen kommen. Und danach können wir uns dann wieder gegenseitig balgen, aber am Anfang jetzt müssen wir mal kurz dafür, also wie das, ich vergleiche das jetzt mal etwas stümperhaft mit Risiko, da passiert das ja auch oft so, dass
Ja.
man dann zusammen irgendeinen Feldzug angeht, um dem anderen den Kontinent abzunehmen, weil man weiß, wenn der den Kontinent zu lange hält, dann wird er irgendwann unbesiegbar, weil er permanent neue Einheiten kriegt.
Also offiziell gibt es das nicht, aber gerade im Forum wird sich dann irgendwie, das ist ganz witzig, wenn dann an einem Abend auf irgendeinem Server was total Krasses abgegangen ist und eine Fraktion total gut war, dann tauchen fast mit Garantie ein paar Stunden später irgendwelche Threads auf in dem Forum, so, ey, ihr habt euch doch verbündet, das war total gemein und so weiter. Also das gibt es schon, dass man sich das dann gegenseitig vorwirft, aber ich habe es zumindest noch nie erlebt, dass es wirklich so abgesprochen wurde.
Jetzt muss man natürlich bei jedem Free-to-Play-Spiel die Gretchenfrage stellen, für was muss man denn zahlen und wie ist das denn balanciert? Also
Also man muss für so, so Tarnung, also so Rüstungstarnmuster, für die muss man echt Geld bezahlen, die kann man nicht mit der Ingame-Währung freischalten. Alle Waffen, also sämtliche Waffen, die man sich gegen Ingame-Währung kaufen kann, kann man auch gegen Echtgeld kaufen und die sind ziemlich teuer. Also für eine so eine Maschinenpistole zahlst du halt 7 €, was echt nicht so billig ist. Dafür alles, was dann an Spezialisierung stattfindet, also wenn du dir zum Beispiel ein neues Visier kaufen willst, wenn du für deine Rüstung irgendwie ein Upgrade kaufen willst oder sowas, damit du ein bisschen mehr Leben hast oder sowas. Das geht dann alles nur mit Ingame-Währung. Worüber sich halt viele Leute beschweren, ist, dass es lange dauert, die Ingame-Währung anzusammeln. Das stimmt auch. Aber auf der anderen Seite ist halt auch Planet Side 2 darauf ausgelegt, dass man es lange spielt. Also da kann man nicht gerade mal reinhüpfen und nach 2 Stunden hat man eine neue Waffe. Das geht nicht. Außer man kauft sie.
Okay, aber man kann tatsächlich alles für Ingame-Währung kaufen.
Ja, genau. Also man kann alles, was irgendeine Relevanz hat für die Balance, kann man mit dem Ingame-Zeug freischalten.
Gut. Ja, dann danke ich dir für diesen Einblick in Planet Side 2. Vielleicht
Gerne, gern.
probiere ich es dann doch nochmal. Das ist ja auch der Vorteil dann von Free-to-Play, dass man da einfach dann sich den Client runterlädt und mal reinschnuppern kann und dann nicht den Nachteil hat, dass man dann irgendwie gleich mal 60 € für ein Vollpreisspiel ausgeben muss, sondern man kann sich's mal angucken. Im Prinzip wie so eine Demo und das ist ja auf jeden Fall nett. Genau, jetzt, ich habe noch ein Gewinnspiel an dieser Stelle. Ich möchte nämlich eine Planet Side 2, so eine Umhängetasche ist das, verlosen an einen unserer Hörer. Da würde ich jetzt einfach vorschlagen, wenn die jemand gewinnen möchte, dann schreibt einfach unter also auf unserer Seite auf superlevel.de/insertmoin einen Kommentar unter den Eintrag. Und in dem Kommentar, da hast du mich vorhin auf die Idee gebracht, schreibt doch entweder die lustigste Geschichte oder die spannendste Schlacht, die euch da bisher passiert ist in Planet Side 2. Also sowas, was du vorhin erzählt hast mit Ausbrüchen über die Flanke und dann ballt man sich auf einer Brücke und ähnliches. Oder schreibt uns, wenn ihr es spielt, für welche Partei ihr spielt und warum das aus eurer Meinung die beste Partei ist von den dreien. Und genau, da werden wir dann. Ja, sagen wir mal, dass, wenn die Folge online geht oder online gegangen ist, weil wenn ihr es jetzt hört, ist sie ja schon online, dann sagen wir mal 2, 3 Tage und dann werden wir einfach von einem dieser Kommentare den besten aussuchen und der bekommt dann eine Planet Side 2 Tasche. Da ist aber dann auch im Post auch nochmal ein Foto von dieser Tasche. Gut, Malte, dann danke ich dir, wünsche dir noch einen schönen Tag
Danke, danke.
und dann hören wir uns hoffentlich bald mal wieder.
Auf jeden Fall, immer wieder gerne.
Alles klar, ciao.
Ciao.